Miteinander reden ist ein Podcast, der vom gleichnamigen Programm mit Förderung der Bundeszentrale für politische Bildung realisiert wird. Bundesweit unterstützt das Förderprogramm Miteinander reden seit 2019 Projekte in ländlichen Regionen, die sich für eine lebendige Gesprächs- und demokratische Streitkultur einsetzen. Im Diskurs lernen wir einander kennen und stärken unsere demokratische Kultur. In diesem Podcast treffen wir Menschen, die in ihren Dörfern und Kommunen regionale Gesprächsräume zu kontroversen Themen schaffen und sprechen mit weiteren ExpertInnen darüber. Die Wahl von Donald Trump im Jahr 2016 und der Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 haben sehr bildlich gezeigt, dass populistischen Parolen gefährliche Handlungen folgen können. Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa ist Populismus ein Thema von großer Bedeutung. Der Brexit, der Aufstieg der AfD in Deutschland und die Entstehung nationalpopulistischer Regime in Ungarn und Polen und potenziell auch in weiteren europäischen Ländern haben eine intensive Debatte über den Populismus entfacht. Es ist unbestreitbar, dass Populismus zu einer zweiteiligen Sicht auf die Gesellschaft führt, indem er Stimmung gegen bestimmte politische, wirtschaftliche und soziale Gruppen macht. Der Populismus als politische Bewegung zeichnet sich durch eine starke Betonung der Unterscheidung zwischen dem Volk und den Eliten aus. Doch wann wird Populismus zur Gefahr für die Demokratie? Welche politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen haben rechtspopulistische Tendenzen in Regionen außerhalb der städtischen Zentren? Besonders in ländlichen Gebieten spielt der Populismus eine entscheidende Rolle, da diese oft von spezifischen Herausforderungen betroffen sind, die den Nährboden für populistische Tendenzen bereiten können. Heute sind Stefan Weichert vom Miteinander-Reden-Projekt Dialogue und Andreas Pieper vom Projekt Studio 16356 zu Gast. Sie befassen sich praktisch mit dem Phänomen des Populismus und der Frage nach geeigneten Gegenstrategien für seine Einflussnahme. Außerdem kommt die Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin Paula Diehl zu Wort, die das Thema wissenschaftlich einordnet. Der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Stefan Weichert hat mit seinem Team das Miteinander-Reden-Projekt Dialogue, Resilienz und wehrhafte Demokratie in ländlichen Regionen gegründet. Stefan erläutert, warum demokratische Resilienz und Dialogfähigkeit in Zeiten des aufstrebenden Populismus von entscheidender Bedeutung sind.
Demokratieresilienz umfasst ganz viele Aspekte, zum Beispiel, wie schützen wir uns vor Hass und Hetze im Netz? Wie werden wir achtsamer im Umgang mit digitalen Medien? Wie garantieren wir Presse- und Medienvielfalt in der Zukunft? Das sind alles Fragen, die sehr eng mit dem Thema Demokratieresilienz zusammenhängen und die wir auch bearbeiten. Wir brauchen unabhängige Organisationen und Menschen, die sich für mehr Dialog in der Gesellschaft einsetzen, die es schaffen, Menschen wieder zusammenzubringen, aus der Digitalität auch ein Stück weit herauszubringen, wieder in die physische Präsenz, in den Dialog von Angesicht zu Angesicht, von Mensch zu Mensch. Und dafür treten wir ein. Das machen wir seit vielen Jahren, allerdings durch Corona bedingt auch vor allem digital, jetzt wieder in physischer Präsenz und haben zu diesem Zwecke ein eigenes Dialoghaus gegründet, die Dialogue in Schleswig-Holstein, wo wir genau dort mit Menschen aus der Region und mit Medien- und Kulturschaffenden neue Formate für gesellschaftlichen Dialog entwickeln.
Die Digitalisierung und die Zunahme von Social Media haben traditionelle Medienhäuser unter Druck gesetzt. Viele Zeitungen und Magazine kämpfen mit sinkenden Abonnentinnenzahlen und finanziellen Engpässen. Dies hat teilweise zu einer Abnahme der Qualität und Vielfalt der Berichterstattung geführt, da Journalistinnen Zeit- und Budgetbeschränkungen unterliegen. Die Krise im Journalismus hat auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Medien erschüttert und kann somit zur weiteren Spaltung der Gesellschaft beitragen. Als ehemaliger Professor für digitalen Journalismus an der Hamburg Media School weiß Stefan Weichert, warum Journalismus als wichtiger Pfeiler unserer Demokratie verteidigt werden muss.
Die Washington Post hat ja das schöne Leitmotto Democracy dies in darkness. Und das ist für mich sozusagen bezeichnend für das, was eben sein kann, wenn es keinen Qualitätsjournalismus mehr gibt. Journalismus ist ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Pfeiler für unsere Demokratie und unsere demokratische Verfasstheit. Wenn es Journalismus und unabhängige Medien nicht mehr geben würde, gäbe es auch niemanden, der die Mächtigen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft kontrolliert. Und dieses Standbein ist im Moment sehr stark gefährdet und angegriffen. Journalismus kämpft mit der Tragfähigkeit seiner Finanzierungs- und Geschäftsmodelle. Es gibt viele Medienschaffende, die starke Überlastungserscheinungen zeigen und kurz vor dem Burnout stehen. Das sind sehr, sehr viele geworden in den letzten 2-3 Jahren. Und es gibt natürlich die ganz große Konkurrenz durch die amerikanischen Tech-Konzerne und die Social-Media-Unternehmen, die dem Journalismus auch die Rolle streitig machen im Sinne der Aufmerksamkeitsgenerierung. Und das alles sind Faktoren, die negativ auf die klassischen unabhängigen Medien einwirken. Deswegen befinden wir uns in einer sehr misslichen Lage momentan, weil wir sehr stark darüber klar sein müssen, dass wir den Journalismus, wie er sich jetzt versteht, in seiner Professionalität möglichst erhalten sollten.
Populistische Politiker nutzen gezielt die Skepsis gegenüber etablierten Medien, um ihr eigenes Narrativ zu fördern. Durch die Verbreitung von Falschinformationen und die Diskreditierung kritischer Berichterstattung haben sie erfolgreich das Vertrauen in den Journalismus untergraben. Diese Krise im Journalismus verstärkt den Einfluss populistischer Strömungen und erschwert eine objektive und ausgewogene Berichterstattung. Um dem entgegenzuwirken, ist es von entscheidender Bedeutung, den unabhängigen und qualitätsorientierten Journalismus zu stärken. Stefan betont außerdem die Wichtigkeit von Nachrichtenkompetenz in der Bevölkerung.
Vielen Menschen ist unklar, was macht denn eigentlich Journalismus? Was hat der für eine Aufgabe? Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem, was mir ein Influencer bei YouTube erklärt, und einem journalistischen Inhalt? Und da muss man Aufklärung betreiben und diese digitale Medien- und Nachrichtenkompetenz, die wir auch fördern wollen, hängt vor allem damit zusammen, ein Verständnis darüber zu entwickeln, wie Medien funktionieren, also journalistische Medien funktionieren, wie andere Medien funktionieren, wie man das voneinander abgrenzen und unterscheiden kann. Dazu gehören auch so handwerkliche Sachen wie Fact-Checking und also Quellenüberprüfung. Da gibt es eine Reihe von Praxistipps und Anwendungsmethoden, die jeder und jede einsetzen kann, um der Wahrheit so ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen und eben genau den Unterschied zu erkennen. Was aber auch noch sehr zentral ist für die Sache des Journalismus, ist zu erklären und transparent zu machen, wie Journalisten eigentlich arbeiten. Deswegen gibt es so tolle Initiativen wie Journalismus macht Schule beispielsweise. Da gehen Journalistinnen an die Schulen und erklären deren Arbeit, damit einfach nochmal der Unterschied zwischen Professionalität und leimhaften Umgang und Verarbeitung und Verbreitung von Informationen klarer wird, und zwar schon in der Schule.
Seit 2019 organisiert VOKA Bildungs- und Förderprogramme zur digitalen Transformation und stößt Initiativen zu Non-Profit-Journalismus, gesellschaftlichen Innovationen, Nachrichtenkompetenz und digitaler Resilienz an. Stefan Weichert berichtet, wie es in der Dialogue abläuft.
Also wir selbst haben jetzt einen Workshop oder zwei Dialog- und Demokratiewerkstätten gemacht, so haben wir das genannt. Der Ansatz war hier, wir brauchen neue Gesprächsformate für die Demokratie. Das, was bisher vorliegt als Idee, reicht uns nicht aus. Wir haben festgestellt, wir müssen da woanders ansetzen und haben da erstmal verschiedene Rahmenbedingungen definiert. Wir haben verschiedene Themen, haben sich herauskristallisiert, die auch umstritten sind. Also wir haben zum Beispiel über den Ukraine-Krieg oder das Gendering gesprochen oder Gentrifizierung. Also das heißt, da konnten sich die Teilnehmenden die Themen aussuchen und sollten sich anhand dieser Beispielthemen Formate überlegen. Und da sind 3-4 sehr spannende Sachen herausgekommen. Eine Sache ist zum Beispiel ein Inverted Classroom. Also das heißt, da geht es um eine Klassenraumsituation, allerdings in einem, wie jetzt eben gesagt, in einer anderen Umgebung, wo es immer einen gibt, der erklärt. Dann gibt es einen Fact-Checker und es gibt sozusagen eine Art Klassengruppe, die zu einem Thema dann moderiert diskutieren kann. Das heißt, es geht darum, Diskussionen und Dialoge viel besser zu strukturieren, dafür zu sorgen, dass auch alle zu Wort kommen, damit nicht die Lautesten und Dominanten am meisten reden und die, die schlau sind und gar nichts sagen, dass die dann auch zu Wort kommen können.
Also, populistische Strömungen haben in den letzten Jahren weltweit an Bedeutung gewonnen. Bei der Verbreitung populistischer Botschaften spielt die mediale Berichterstattung eine große Rolle. Populistische PolitikerInnen und Politiker nutzen Medienkanäle geschickt, um ihre Botschaften zu verbreiten und AnhängerInnen und Anhänger zu mobilisieren. Gleichzeitig sind die Medien selbst oft in einem Dilemma, da sie populäre Themen aufgreifen müssen, um ihre Zuschauer- und Leserinnenschaft zu halten. Paula Diehl ist Professorin für politische Theorie, Ideengeschichte und politische Kultur an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie hat mir erklärt, was populistische Politik zudem ausmacht.
Populismus ist eine Art, die politische Orientierung anzubieten, bei der man die Unterscheidung zwischen Volk und Elite ganz stark macht und davon ausgeht, dass die Elite im Grunde die Macht des Volkes missbrauchen. Und deswegen propagiert der Populismus, dass die Macht zurück zum Volk kommen sollte. Insofern ist der Populismus ganz nah an der Demokratie, weil der Populismus auch davon ausgeht, dass die Macht eigentlich dem Volke gehört. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass der Populismus ein paar Kniffe hat, die für die Demokratie nicht so ganz günstig sind. Er simplifiziert zu stark die politische Debatte. Er macht aus unterschiedlichen Meinungen Feindschaften, polarisiert die Gesellschaft und konstruiert ein Weltbild, in dem es sehr schwer ist, einen Konsens zu bekommen. Dadurch entwickelt der Populismus ein Narrativ, das man Narrativ des betrogenen Volkes nennen kann. Also dadurch ist es eine Geschichte, ähnlich wie bei Robin Hood, dass das Volk im Grunde ausgebeutet wird von den Eliten und zusammen mit einem Retter, meistens ein männlicher Retter, dieses Volk dann für seine Rechte kämpfen sollten und eine Wiederherstellung der demokratischen Ordnung versprochen wird.
Populistinnen stellen in ihren Argumenten ein positiv charakterisiertes Wir einem als negativ gekennzeichneten, die anderen gegenüber und sie versprechen vermeintlich einfache Lösungen für komplexe Probleme. Paula, die übrigens auch Leiterin des Netzwerks für Populismusforschung ist, fasst zusammen, wieso das ein großes Problem ist.
Also die leichten Antworten für die komplexen Fragen gilt für alle populistischen Typen und das ist natürlich eine Lösung und ein Problem, weil ein gewissen Grad Simplifizierung erlaubt, mehreren Leuten zu inkludieren in dem Diskurs. Aber wenn es zu viel wird, dann haben wir eine Ausblendung der Differenzen, die notwendig sind, damit man über die Sachverhalten in der Politik, über die mögliche Lösung besser diskutieren kann. Und die werden wiederum ausgeblendet.
Werfen wir mal einen Blick auf die Kommunalpolitik in Deutschland. 10 Jahre nach ihrer Gründung hat die rechtspopulistische AfD erstmals in Deutschland ein kommunales Spitzenamt erobert. Im Kreis Sonnenberg in Thüringen gewann der AfD-Bewerber im Juni die Landratswahl. Einige Wochen später wurde in Sachsen-Anhalt in Ragun-Jesnitz der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister gewählt. Laut Paula Diehl führten unterschiedliche Strategien zum Wahlerfolg.
Hier in Sonnenberg, was wir sehen, ist ein Wahlkampf, das sich vor allem gegen die Bundesregierung gestellt hat. Das ist eine ganz andere Strategie zum Beispiel als in Sachsen-Anhalt bei Ragun-Jesnitz, wo der Bürgermeister von der AfD kommt. Dort waren eher kommunalen Themen. Also das sind unterschiedliche Strategien und daher kann man kein Muster in der Hinsicht erkennen. Ja, in ländliche Gegend sind sie eher AfD, weil die AfD volksnäher ist, oder sie sind eher AfD, weil die AfD gegen die Bundesregierung agitiert.
Ländliche Räume sind oft von einer Vielzahl von Problemen geprägt, wie zum Beispiel demografischen Veränderungen, wirtschaftlicher Stagnation, begrenztem Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung sowie einer oft gefühlten Vernachlässigung durch politische Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen. Diese Probleme können Frustration und Unsicherheit unter den Menschen im ländlichen Raum hervorrufen und so einen Nährboden für populistische Politik schaffen. Laut Paula ist aus der Studienlage außerdem ein weiterer entscheidender Faktor abzuleiten.
Was man aber im internationalen Vergleich sieht, ist, dass ländliche Gegenden eher dazu tendieren, rechtspopulistisch und teilweise rechtsextrem zu wählen. Und es gibt Forschungen in Frankreich, die das relativ plausibel erklären können. Die ländliche Gegend leiden unter einer schwachen Infrastruktur. Also die Mobilität ist meistens nur mit Autos zu sichern. Die Infrastruktur in Krankenhäusern, Schulen, alles was öffentlichen Infrastruktur angeht, ist in der Regel schlechter als in Städten, weil die Menschenkonzentration nicht so groß ist. Also es fließen weniger Mittel dazu. Und gleichzeitig sind ländliche Gegenden diejenigen, die am meisten darunter leiden, in der Situation eine Transformation zu einer ökologischen Gestaltung der Gesellschaft. Also das heißt, sie sind diejenigen, die Großbauern haben, sie sind diejenigen, die weiter weg sind und deswegen mehr Autos nutzen müssen und so weiter. Das hat die AfD in Sonnenberg ausgenutzt und es gab Plakaten, ich bin für Diesel. Also das zeigt schon, dass diese Gegend von der Transformation unserer Gesellschaft eher mehr Nachteile haben, die aber im Moment von der Infrastrukturebene nicht kompensiert werden. Und dann fühlen natürlich rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Bewegungen und Parteien diese Lücke. Also sie prangen an, dass die Infrastruktur, die ohnehin schon prekär ist, darunter leiden wird, dass in der Transformation nichts anderes angeboten wird. Und da treffen sie natürlich auch einen Punkt.
Paula ist sich sicher, das Engagement der Zivilgesellschaft im ländlichen Raum kann dazu beitragen, populistischen Tendenzen entgegenzuwirken. Zivilgesellschaftliche Organisationen und Netzwerke fördern demokratische Werte und stärken den politischen Diskurs.
Also ich denke, gerade mit Bezug auf ländlichen Räume, aber auch in den Städten gibt es auch ein paar selbstorganisierten Vereine und so weiter, aber das extrem notwendig ist. Und eigentlich müsste zivilgesellschaftliche Organisation verstärkt werden, und zwar aus dem Grund, erstens wäre eine Möglichkeit, in die Demokratie zu demokratisieren, sozusagen, dass die Repräsentation auch in Bezug auf die Anliegen der Bevölkerung mehr Verbundenheit findet. Das heißt, die politischen Repräsentanten hätten dadurch Organe, mit denen sie besser mit der Bevölkerung kommunizieren können. Das ist die eine Sache, die früher die Parteien geleistet haben. Aber mit der Auflösung der Milieus gibt es keine Parteienstammtisch mehr. Das heißt, es gäbe hier aber eine Chance, dass innerhalb der Bevölkerung eigene Organisationen unterstützt von politischen Institutionen stattfinden. Und da ist der ganze Bereich der politischen Kultur mit involviert. Also von Vereine bis hin zu gemeinsamer Nachbarschaftshilfe, bis auf Diskussionen über kulturellen, politischen, sozialen Themen und so weiter. Also das ist ein Bereich, den ich denke, das ist relativ unterentwickelt, wo man dann ein großes politisches Potenzial erkennen kann.
Okay, laut Paula braucht es also eine engere Kommunikation zwischen den politischen EntscheidungsträgerInnen und Trägern mit den Bürgerinnen und Bürgern, um so demokratische Entscheidungsprozesse tatsächlich demokratischer und verständlicher zu machen. Genau dieser Mission hat sich das Miteinander-Reden-Projekt 16356 verschrieben. 16356 ist die Postleitzahl des brandenburgischen Werneuchen. Andreas Pieper vom Projekt erklärt, wieso die Verbesserung der Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den Stadtverordneten so wichtig ist.
Ja, also die Grundidee war quasi, dass wir im Rahmen unserer eigenen politischen Betätigung festgestellt haben, dass viele, viele Leute eigentlich überhaupt keine Teilhabe an der politischen Gesprächskultur haben. Das heißt, die wissen weder, worum es geht, noch welche Auswirkungen das haben könnte, noch vor allem, welche Auswirkungen es auf den Nachbarn haben könnte. Weil die kennen den nicht und wissen nicht um dessen Belange. Deshalb war unser Ansinnen, quasi die einzelnen Tagesordnungspunkte so vorzustellen, dass jemand, der hier entweder neu zugezogen ist oder sich gerade erst anfängt, mit Kommunalpolitik zu beschäftigen, dass dem immer mit jedem Tagesordnungspunkt klar wird, okay, was heißt das jetzt für mich? Was heißt das für meinen Nachbarn? Und was heißt das vor allem in der Endkonsequenz vielleicht sogar für meine Kinder? Genau da in diese Lücke wollten wir halt stoßen, weil wir gesagt haben, das trägt tatsächlich dazu bei, dass Menschen Kommunalpolitik verstehen Und nur wenn sie sie verstehen, haben sie auch eine Akzeptanz dafür. Wenn das eine unbekannte Größe ist, da ist irgendwas und die beschließen irgendwas. Wenn ich durch den Ort laufe, dann sehe ich irgendwas und reg mich darüber auf und habe aber gar nicht den richtigen Adressaten für mein Aufregen, weil ich gar nicht weiß, ist das jetzt Stadtverwaltung, das Stadtwerke, sind das Stadtverordnete, wer ist denn für was zuständig, genau diese Dinge auseinander zu posamentieren, das haben wir uns als Aufgabe gestellt, weil wir das als Mangel festgestellt haben.
Die Berichterstattung vom Studio 1635.6 soll zur Steigerung von Akzeptanz für politische Entscheidungen beitragen und das Narrativ von die da oben und wir hier unten auflösen. Paula hat ja schon über die Strategien der AfD in Sonnenberg und Ragun-Jesnitz gesprochen. Oft nutzen populistische Politikerinnen und Politiker lokale Themen und Probleme für ihre Zwecke. Sie können zum Beispiel versuchen, die lokale Infrastruktur zu verbessern, Wohnraum zu schaffen oder die Sicherheit zu erhöhen. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre lokalen Bedürfnisse und Interessen vernachlässigt werden, sind sie anfälliger für populistische Rhetorik. Ein gutes Verständnis von Kommunalpolitik ermöglicht es Menschen, die tatsächlichen Herausforderungen und Möglichkeiten in ihrer Gemeinde zu erkennen und populistischen Versprechungen kritisch zu begegnen. Es hilft auch dabei, informierte Entscheidungen zu treffen und den populistischen Tendenzen entgegenzuwirken, die auf einfachen Lösungen und emotionalen Appellen basieren. Andreas erklärt das so.
Das Verständnis von Kommunalpolitik und von Politik im Allgemeinen führt dazu, dass Populisten nicht mehr ganz so große Chancen haben. Einfach deshalb, weil Otto-Normalbürger, um den Begriff auch nochmal irgendwie unterzubringen, die Chance haben zu verstehen, warum macht denn vermeintlich der da oben, der aber eigentlich nur einer von uns ist, dies, das und jenes und nimmt dabei nicht Rücksicht auf meine höchst individuellen Belange, der muss doch gegen mich sein. Nee, ist er nicht. Das heißt, das Verständnis, warum der vielleicht eine Entscheidung trifft, die mir jetzt nicht 100% gefällt, sondern nur 75%, das könnte in einer uninformierten Gesellschaft dazu führen, dass diese 25%, das gefällt mir nicht, dazu führen, dass sich so eine Art Frust aufbaut. Ein informierter Bürger könnte aber sagen, okay, ja, ich habe jetzt ein bisschen nicht den komplett süßen Apfel, sondern habe auch noch eine saure Ecke dabei. Aber wenn ich nur den süßen Apfel hätte, dann würde es dem Rest der Bevölkerung noch deutlich schlechter gehen. Und lieber beißen wir alle in einen nicht ganz süßen Apfel, haben aber einen Mehrwert davon. Und das zu transportieren, ist ein Mittel gegen Populismus und auch gegen Kleingeistigkeit.
Andreas Pieper ist ebenso wie Stefan Weichert der Meinung, dass große Teile der Gesellschaft zu wenig Nachrichtenkompetenz besitzen. Viele Menschen sind daher nicht gegen Desinformation gewappnet und sehen die Notwendigkeit von Faktenchecks und Recherche nicht unbedingt ein.
Nachrichten- und Medienkompetenz ist natürlich ein riesiges Thema, absolut. Das, was in der Zeitung steht, wird Wahrheit. Das, was ein Bürgermeister erzählt, wird plötzlich zur Wahrheit, nur weil er es erzählt. Oder beziehungsweise alle, die im Panel sitzen, sage ich mal, was die von sich geben, wird quasi ungeprüft als Wahrheit anerkannt. Da sehen wir es als unsere Aufgabe, beispielsweise das dann auf die richtigen Füße zu stellen.
Populismus und insbesondere Rechtspopulismus sind sehr ernstzunehmende Gefahren für demokratische Systeme. Gerade deshalb ist unabhängige journalistische Berichterstattung unabdingbar. So informiert diese über das Handeln des Staates und seiner Institutionen. Andererseits kontrollieren Journalistinnen und Journalisten durch ihre Berichterstattung auch das staatliche Handeln. Sie informieren, geben kritische Kommentare und regen dazu an, sich mit dem staatlichen Handeln auseinanderzusetzen. Diese Kontrolle der Regierenden durch die freien Medien ist ein wesentlicher Grundzug von demokratischen Gesellschaften. In Zeiten des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und dem Erstarken populistischer Parteien in Teilen Europas ist es außerdem wichtiger denn je, Nachrichtenkompetenz zu stärken, um Menschen die Möglichkeit zu geben, sich umfassend auf Basis geprüfter Fakten informieren zu können und sie somit auch vor Desinformationskampagnen zu schützen. Zudem ist der Dialog zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und das Einbeziehen unterschiedlicher Perspektiven von großer Bedeutung. Populistische Bewegungen leben oft von Spaltung und Ausgrenzung. Daher muss eine inklusive und respektvolle Debattenkultur gefördert werden, um Brücken zwischen verschiedenen Meinungen zu bauen. Gelungene Beispiele dafür sind die Miteinander-Reden-Projekte Dialoge, Resilienz und wehrhafte Demokratie in ländlichen Regionen und Studio 16356. Denn die Stärkung der lokalen Gemeinschaften kann dazu beitragen, das Vertrauen in demokratische Institutionen und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Diese Folge ist nur ein kleiner Einblick in ein großes Feld. In den Shownotes findet ihr noch mehr Informationen rund um das Thema Populismus im ländlichen Raum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.